der linke Arm ist so schwer beschädigt worden, dass der jetzt praktisch komplett gelähmt ist von der Schulter an abwärts. Vom Fichtelberg zum Papakona, das waren 620 Kilometer. Mal schnell zum Baden ans Meer.
Du hast ja auch eine Mission. Menschen empowern, sie ermutigen.
Ich muss ehrlich zugeben, ich wollte mir das nie eingestehen, dass ich eine Depression habe. Ich bin halt eine Riesenbaustelle.
Wieso hast du dich dann irgendwann auf ein Rennrad gesetzt?
Mein Vater hat mal ein Fahrrad gehabt, im Osten ein Rennrad. Da bin ich heimlich mitgefahren, das weiß er gar nicht. Rennradfahren ist halt für mich das absolut Geniale. Ich möchte eigentlich gar nicht auffällig behindert sein, sondern einfach inkludiert.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Dann geht's los.
Genau, so sieht's aus. Es ist Freitag. Willkommen.
Nein, ich wollte auch mal anfangen.
Na komm, dann fang du bitte schon an.
Aber ich hab die, sag mal die Nummer schnell vorher. Komm, verrat mir schnell die Nummer.
Daran merkt ihr, wer hier vorbereitet ist und wer nicht. Bikers Paradise, Folge 146.
Siehst du?
Jetzt du, komm.
Willkommen beim Bikers Paradise, Folge 146.
Absolut korrekt. Hallo Alex.
Hallo Martin.
Na, dass wir beiden wieder hier sitzen.
Das ist ja so eine Freude.
Sehr schön. Also bevor wir sofort zu unserem kleinen Interview kommen, beziehungsweise es ist ein ziemlich großes geworden, es ist nämlich mit Jan Wiedemann. Er ist Paracyclist, also er hat eine Beeinträchtigung. Sein linker Arm ist gelähmt nach einem krassen Motorradunfall, aber das Rennrad hat ihn wieder rausgeholt aus einer Depression und ihm sehr, sehr viel Freude und vor allem auch Freiheit geschenkt. Und wie das alles funktioniert, das bereden wir gleich. Vorher noch eine kleine Sache. Paris-Roubaix haben wir ja beide geguckt, sind komplett fasziniert davon gewesen, wie Wout van Aert Pogacar abgesprintet hat im Velodrom von Roubaix. Und Wout van Aert hat nicht nur die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit jemals aufgestellt, nämlich 47, irgendwas, muss ich mir vorstellen, auf 260 Kilometer mit 55 Kilometern Kopfsteinpflaster.
Wie viel?
47 km/h und ein paar zerquetschte.
Oh,
jedenfalls hat er auch einen neuen Strava-Rekord aufgestellt und zwar hat er 150.000 Kudos bekommen für diese Ausfahrt, die er hochgeladen hat. Also so viele Likes wurden noch nie vergeben.
Okay.
Ist das nicht krass?
Ja, gar nicht schlecht.
Ja, ja gut, so begeistert bist du jetzt nicht, aber, nee, ja, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben.
Die 47 finde ich schon irgendwie heftig.
Ja, aber davon kannst du auch nur träumen, oder?
Ja.
Aber du bist ja auch gar nicht bei Strava.
Dann machst du, nee, ich bin nicht bei Strava, aber
warum
es geht ja um
eigentlich
die Durchschnittsgeschwindigkeit.
Nee, jetzt geht's darum, warum du nicht bei Strava bist.
Mann, was soll ich denn noch alles machen?
Na, komm. Ey,
ihr immer mit euren Apps irgendwie, hier
ja,
eine App, da eine
App. Du
weißt
schon, was nicht bei Strava ist, ist auch nicht passiert.
Ja, ist doch schön. Wunderbar. Inkognito heißt das.
Pass auf, über den Flux RC, das ist ja hier so die Fahrradgang, mit der ich unterwegs bin, da gibt's gerade, was heißt gerade, immer 20% auf eine Jahresmitgliedschaft für die Premium-Abo, da könntest du jetzt einfach mal mit dem Code FLUX 20 Euro sparen. 20% sparen.
Ich zahle dafür kein Geld. Excuse
dann
me?
Dann ist das Jahresabonnement bei 64 Euro.
Bist du irre? Ich zahle.
Ich sag's
so viel,
ja nur.
Ja, eigentlich kann man heutzutage jeden Tag ein Abo abschließen. Nein, no.
Das stimmt. Na gut, ich mein, dann lassen wir das einfach.
Ich guck doch mal auf mein T-Shirt, da steht drauf nur Abos.
Nee, da steht Tour de France drauf. Und Tour de France ist so ein bisschen leistungsorientiert, ne?
Ich wollte nur gucken, ob du aufmerksam bist.
Okay, genug erzählt. Wir wollen jetzt alles wissen von Jan Wiedemann.
Unser Gast im Paradise.
Ja, Jan, schön, dass du da bist. Wunderbar.
Hi.
Servus, grüßt euch.
Als erstes müssen wir ja herzlichen Glückwunsch sagen, ne? Denn du bist hier in Berlin, weil du eine Auszeichnung bekommst. Hol uns mal alle ins Boot. Was ist das?
Naja, ob ich die bekomme, weiß ich noch nicht. Ich bin nominiert zu einem Award und zwar ist es der German Paralympic Media Award. Da geht es darum, dass Beiträge, journalistische Beiträge praktisch, egal ob das Video ist, Podcast oder Zeitungsartikel oder in meinem Fall Social Media, die über Leute, die eine Behinderung haben, praktisch berichten, in den Medien ausgezeichnet werden oder nominiert werden und dann von einer Jury ausgewählt werden, genau.
2024 hast du das schon mal gewonnen, nicht wahr?
Genau, 2024 habe ich das gewonnen, da in der Kategorie Social Media auch und da ist mein Instagram-Account geehrt worden, weil ich mich da eben so gebe oder darstelle, wie ich bin und mich nicht verstelle, ne, und die Behinderung gar nicht so im Fokus ist.
Schön. Schön. Du kommst aus Thüringen? Wo genau?
Genau, ich bin aus Sonneberg. Das ist so im untersten Zipfel von Thüringen. Also wir sind eigentlich Nordfranken, wie man vielleicht an der Sprache hört. Ja. Früher war das Bezirk Suhl.
Ach, da unten, ja.
Ja, genau, verstehe. Genau. Okay. Und da ist gleich die nächstgrößere Stadt in Bayern, ist dann Coburg, also nördlich von Nürnberg. Genau, ja. Da komme ich her.
Hattest du als Kind schon ein Rennrad? Ich hatte das nämlich in einem anderen Podcast gehört, dass du als Kind ein Rennrad hattest. Was war das denn für eins?
Ich sag mal so, im Osten war natürlich der Sport hat einen ganz anderen Stellenwert gehabt, wie jetzt ist, ne, in den Schulen. Klar hat man da ein Rennrad gehabt, das hat man sich aber selber zusammen geschweißt oder gebastelt oder wie auch immer, was das war, keine Ahnung für eine Marke. Irgend so ein Mifa-Ding aus dem Osten halt, mit einer Dreigangschaltung und natürlich Klappfahrrad auch. Was man als BMX-Rad umgebaut hat. Aber so richtig Rennrad, da war ich noch nicht so mit bewandert im Osten. Ne?
Gibt es das noch, das Rad?
Nee, leider nicht. Es ist wahrscheinlich irgendwo verstaubt.
Zu Staub zerfallen.
Genau.
Und nach der Wende kam ja dann ein anderes Zweirad in dein Leben. Und zwar ein Motorrad, eine rote Ducati. Was hat dich denn zum Motorradfahren geführt und warum ein italienisches Fabrikat?
Naja, also das Motorrad an sich, die Faktoren waren einfach da, Wende, wie du schon sagst. Das heißt, plötzlich war alles frei, man konnte überall hinkommen und wie kommt man da schnell irgendwo hin? Mit dem Motorrad halt, ne? Und dann die ganzen Täler und Schluchten und Bergstraßen erkunden in der Nachbarschaft und europaweit. Das war genau mein Ding. Und die Italienerin ganz einfach wegen dem Klang. Aha. Ja, also die hat ja den V-Motor gehabt und der hat sich ein bisschen abgehoben von diesen Joghurtbechern, die man sonst so gehört hat halt. Ne?
Hast du denn damals auch so Motorradrennen geguckt oder sowas? Weil ich komme aus Oschersleben, da ist eine Rennstrecke und da war früher World Superbike und 24 Stunden von Oschersleben so ein Motorradrennen.
Ja, die habe ich da natürlich auch geguckt. Da waren natürlich noch die richtigen Motorräder am Start, ne? So. Jetzt ist ja alles irgendwie so mit Spoiler und was ist, das gucke ich nicht mehr. Aber damals war ich schon echt dabei, da war ich schon am Start.
Und dann hat sich dein Leben von einem Tag auf den anderen grundlegend verändert, denn du bist verunfallt. Was genau ist da passiert?
Genau, und was auch mit Freiheit zu tun hatte, ich war im Endeffekt bei einer Spedition angestellt nach der Wende und wollte Europa sehen, nicht weil ich ein Trucker war oder irgendwie so ein Nummernschild im Fenster hatte vorne mit meinem Namen, sondern ich wollte einfach mal was sehen und bin rumgefahren und dann hat es mich da leider vom Motorrad gerissen. Also auf dem Weg zur Arbeit war das auch noch. Und da ist ein Hase über die Straße gesprungen und den konnte ich nicht mehr ausweichen. Und da musste ich halt mal Bekanntschaft mit so ein paar Bäumen machen.
Oh.
Und ja, da hat es mich ziemlich krass zerlegt. Also der linke Arm ist schwer beschädigt worden, dass der jetzt praktisch komplett gelähmt ist, von der Schulter an abwärts. Und erst sprach man auch von Amputation und so weiter. Ja, genau, das hat mich da schon ein bisschen zurückgerissen praktisch.
Ja, voll. Wie war denn so diese Situation? Wie hast du denn damals darauf reagiert, als du die Ärzte gehört hast, die vielleicht über dich reden oder als die Ärzte dann zu dir kamen und dir ja die finale Entscheidung oder Diagnose gesagt haben.
Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt, der mich bis heute noch oder der sich so verankert hat. In dem Moment, wo ich da lag und dann der Rettungsdienst kam, also ich war nicht bewusstlos und der Rettungsdienst kam und die Ärzte unterhalten sich da ja miteinander. Und da war die erste Aussage eines Arztes, wir müssen sofort amputieren.
Oh Gott.
Aber da bist du ja praktisch unter Schmerzmittel. Du hast ja alles Mögliche in dir reingepumpt und denkst du, ja, macht mal. Leg mich mal schlafen. Ich komme wieder aufs Motorrad so ungefähr, ja. Ne? Also nimmt man das ja gar nicht so ernst. Und dann bin ich aufgewacht aus der Narkose nach 15 Stunden OP oder so, da war der Arm noch da und ich dachte so, okay, die haben das wieder hingekriegt, ich kann heute irgendwie abends wieder aus dem Krankenhaus raus. Naja gut, es war dann doch eine längere Geschichte in dem Krankenhaus, ne? Hat sich so 5-6 Wochen hingezogen und dann war immer noch nicht klar, ob der Arm jetzt gelähmt bleibt oder nicht, weil immer wieder eine OP in Aussicht stand, wo sie es eventuell hinbekommen. Aber da hatte ich mich schon mit abgefunden. Es waren so ein paar Monate hin, ein Jahr hin. Natürlich hat man da Depressionen und so weiter, wo man erstmal in ein Loch fällt. Und das ist ja das Allerschlimmste von der Welt, wenn man selber so einen Schicksalsschlag hat.
Ja.
Aber ich habe mich dann schon wieder arrangiert damit und konnte ganz gut damit umgehen eigentlich, ja.
Dein linker Arm ist gelähmt, aber du fährst trotzdem Fahrrad und das nicht zu knapp. Welche Beeinträchtigung hast du denn beim Rennradfahren?
Ja, dadurch, dass der linke Arm gelähmt ist, muss ich ja praktisch alles mit rechts machen. Ich muss ja mit rechts schalten, bremsen etc. oder auch stabilisieren. Ja? Ich kann zum Beispiel jetzt nicht länger im Stehen fahren, kann ich schon mit dem rechten Arm, das müsst ihr mal probieren, das fetzt.
Also ich habe das, glaube ich, mal irgendwann ausprobiert und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht auf die Schnauze fliegt.
Ja, genau, apropos auf die Schnauze fliegt, das ist natürlich am Anfang öfter passiert, gerade noch mit die Glückpedale und so. Ja. Aber ich habe dann Lösungen gefunden, wie ich das optimal für mich umbauen kann, sodass ich es eben wunderbar handeln kann. Ne? Also funktioniert bei all meinen Bikes, ja.
Wie sieht denn dein Cockpit jetzt aus? Hast du dann auf der rechten Seite irgendwie zwei Bremsen für vorne und hinten oder die Gangschaltung für vorne und hinten? Also
das Cockpit ist total unauffällig. Man sieht es auf den ersten Blick jetzt gar nicht. Genau. Also ich bin jahrelang mechanische Schaltung gefahren oder mechanische Bremse, Felgenbremse mit DI2, mit elektronischer Schaltung, so rum. Und da war einfach in dem rechten Hebel zwei Bautenzüge drin, also wo ich beide Bremsen mit bremsen konnte.
Ja. Gleichzeitig?
Und genau. Ja. Genau, jetzt ist aktuell ja so, dass ja mit Felgenbremsen bist du ja schon nostalgisch unterwegs, also was der Scheibe, also hydraulisch. Und jetzt habe ich einen Verteiler dran, der praktisch auch wiederum beide Leitungen vereint in eine. Also da kann ich jetzt auch wieder beide Räder bremsen, genau.
Wer baut sowas oder baust du sowas selber?
Den ersten Umbau habe ich selber gebaut mit meinem Vater, der war zufällig Werkzeugmacher. Da sind ein paar Drehteile entstanden, wo man die Bautenzüge einhängen kann und so. Und jetzt habe ich mir tatsächlich ein Teil gekauft. Das gibt's fertig so, kann man das bestellen. Also es ist extra für so einen Zweck gedacht, zum Beispiel für Liegeräder und sowas alles, ne?
Und wie gehst du dann mit deinem linken Arm um? Ist der dann fixiert am Lenker oder wie muss man sich das vorstellen?
Der ist jetzt neuerdings seit 2019 fixiere ich den am Lenker mit so einem Klettband, genau, weil vorher habe ich den noch nicht fixiert und da hatte ich nochmal einen schweren Sturz, deswegen. Da war so eine Teerschwelle, die ihr bestimmt kennt aus die Siedlungen, wo man langsam fahren soll. Und da bin ich drüber geschreddert und hat's mich praktisch über den Lenker geschmissen, alles gebrochen links wiederum. Und seitdem habe ich noch eine Teillähmung im Bein auch noch und einen Tinnitus mit 80 Dezibel und ach, keine Ahnung. Ich bin halt eine riesen Baustelle. seitdem mache ich den ein bisschen mit so einem Klett fest, aber nur so, dass der auch eventuell mal abreißt, wenn ein Sturz käme.
Ja, ja. Also stelle ich mir dann so vor, dass wenn du jetzt über eine Holperstraße, Kopfsteinpflasterstraße fährst, dass der dann nicht irgendwie runterfällt, sage ich mal, vom Lenker und dadurch das Gleichgewicht total beeinflusst, oder?
Ganz genau. Ja. Das ist mir vorher ein paar Mal passiert, auch wenn du über einen Stein, wo so ein Schlag kommt, weißt du? Ist mir das ein paar Mal passiert, dass der runtergeschlagen ist. Aber auch jetzt brauche ich das zum Beispiel, wenn ich Gravelrennen fahre, da muss der Arm schon fest sein am Lenker, ne?
Aber da würde ich doch jetzt im ersten Augenblick würde ich sagen, naja, was der Jan braucht, ist ein Liegerad. Damit er, weil man viel sicherer sitzt, weil man nicht umfallen kann. Warum hast du dich nicht dafür entschieden?
Nee, ich wollte genau Rennrad fahren, also gab gar keine Diskussion. Okay. Also am liebsten mag es ja eigentlich gar nicht, dass man das so sieht, sag ich mal so. Ich möchte ja eigentlich gar nicht auffällig behindert sein, sondern einfach inkludiert. Ich bin ja Inklusionsbotschafter und fühle mich ja praktisch mit allen wohl. Ne? Für mich gibt es ja auch keine behinderten Menschen oder nicht behinderten Menschen, alle gleich. Ja. Nur, dass der eine halt eine Beeinträchtigung hat, der andere nicht. Oder wir haben ja alle eine. Vielleicht.
Na, selbstverständlich.
Das ist wohl wahr.
Sag mal, dein Stützapparat, der muss ja auf dem Fahrrad auch komplett einseitig belastet werden. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt den ganzen Tag irgendwie mit einem Arm nur festhaltend fahre, dann geht das doch tierisch auf den Rücken und dann habe ich auf der einen Seite total die Gegenreaktion dazu. Trainierst du dafür irgendwie besonders?
Ja, das stimmt schon. Also dadurch, dass der linke Arm ja komplett nichts macht, ist natürlich auch der ganze Bewegungsapparat rechts stärker und zieht auch an der Muskulatur, an der Wirbelsäule einseitig rum und so. Und ich bin natürlich in Behandlung. Zweimal die Woche muss ich Physiotherapie über mich ergehen lassen. Auch vorsorglich natürlich, ne? Und wenn ich jetzt so einen Marathon fahre, über längere Zeit, ein paar Stunden, dann merke ich dann schon, dass mir da der ein oder andere Muskel mal zwickt. Aber ich habe da schon meine Übungen, die ich dann auch machen kann. Und danach muss ich halt Nachsorge betreiben. Ist so, ne? Also dann brauchst du halt auch die richtige Ernährung. Und so, dass da alles ein bisschen mit reinspielt, aber da ist schon, das ist halt das, was niemand sieht, ne? Was da so alles dranhängt, ne? Auch im Job und sonst wo, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da fallen einem ja gleich ganz viele Sachen ein, zum Beispiel Wiegetritt geht ja auch nur bedingt oder gar nicht. Und wie entlastest du dann den Hintern, ne? Bei längeren Touren? Hat man dann so spezielle Tricks oder Moves, die einem helfen?
Genau, also das A und O ist natürlich bei mir schon mal das Bike-Fitting von vornherein, dass das Rad halt auch optimal auf meine Behinderung eingestellt ist. Nicht irgendwo jetzt nur ein Rad, das auf deine Größe gemünzt ist, sondern bei mir muss man aber andere Sachen einfach einstellen, ne? Damit man schon mal das ausmerzen kann. Der richtige Sattel, die richtige Hose, die richtige Creme am Bobo, ne?
Ja, ganz
das
wichtig.
Muss man alles bedenken. Euterpflege kann ich empfehlen, sehr gut von HK. Nee, aber wirklich, das ist halt echt schon Drama. Und ich habe auch bei der Fahrt selber, kann ich schon ein paar Moves machen, wie du schon sagst, damit eben mal kurz das Zwicken aufhört, ne? Mhm. Überdehnen und sonst was, aber alles halt während der Fahrt. Und dadurch, dass der linke Arm ja fixiert ist, kann ich das dann auch mal ein bisschen akrobatisch da veranstalten.
Okay, dann lass mal zur großen Liebe dem Fahrrad kommen. Wieso hast du dich dann irgendwann auf ein Rennrad gesetzt? Da muss es ja so eine Initialzündung irgendwie gegeben haben.
Naja, ich habe erst mal nach dem Unfall ewig gebraucht, wie gesagt, um irgendwas zu machen. Bin dann dicker geworden und hin und her von den ganzen Talkshows, die ich geguckt habe und dabei irgendwas genascht habe. Irgendwann wollte ich dann halt mal ein bisschen raus und bin dann rumgelaufen, habe mir ein Mountainbike gekauft erst. Dachte ich aber, viel zu gefährlich, ich nehme lieber ein Rennrad, Straße ist glatt. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass mein Radius extrem groß wird. Was ich damit erreichen kann, wo ich damit hinkomme, in welcher Zeit. Und das ist dann eben immer mehr geworden, das Pensum, genau.
Was war das für eins, dein erstes?
Mein erstes Rennrad war tatsächlich ein Cube damals, Carbon sogar schon. Das war 2009, da gab es schon lange Carbon. Aber ich bin im Osten, auch mein Vater hat mal ein Fahrrad gehabt, im Osten ein Rennrad. Dann bin ich heimlich mitgefahren, das weiß er gar nicht. Da war ich immer, bin ich immer zur Eisdiele gefahren, wo die Mädels geguckt haben und so.
Und
hab dann,
und was gab es da für Eis?
Damals gab es nur Vanille und Schoko irgendwie und Erdbeer, keine Ahnung. In so Muscheln, weißt du noch?
Ja,
so,
ja,
so,
ja, genau, ja, ja. So geil. Super, cool.
Wir haben am Anfang schon gehört, dass du ein freiheitsliebender Mensch bist. Wie wichtig war dir denn so dieser Moment, als dir das Rennrad wieder eine neue Freiheit geschenkt hat?
Ja, immens wichtig. Alleine schon der Kopf. Das ist ja natürlich so, du bist in einer Depression nach dem Unfall und es dauert auch ewig und die hält auch nach wie vor an. Man merkt es mir nicht nur nicht an oder vielen merkt man es nicht an, weil halt viele einfach darüber hinweg spielen, sage ich mal so. Ne? Und das Rennrad oder überhaupt der Sport an sich ist bei mir halt der Faktor, wo ich das verarbeiten kann, wo ich halt meinen Kopf frei bekomme. Und dieses Summen einfach nur, wenn man da fährt und hört die Schaltung oder den Teer oder was weiß ich was da und bist so ganz für dich alleine, das ist das Optimale für mich, das optimale Werkzeug. Ne? Mhm.
Gibt es da irgendwie eine Strategie, wie man damit umgeht? Weil ich stelle mir das wirklich schwer vor, sich auch immer wieder zu motivieren dann, weil es ja auch nicht einfach so geht, das Rennradfahren.
Ja, du meinst jetzt das Fahren an sich, aufs Rad zu steigen, oder?
Ja, nee, sich zu motivieren, aufs Rad zu steigen, auch wenn man vielleicht mal wieder hingefallen ist.
Ach so,
oder,
ja.
Oder wenn es mal nicht so gelaufen ist oder wenn der Körper einfach sagt, das ist heute irgendwie nicht der Tag.
Ja, bei mir wägt halt ab, was mir das Rennradfahren gibt oder überhaupt das Radfahren. Nicht, wenn es mal jetzt schlecht gelaufen ist, denke ich nicht drüber nach, dass es jetzt schlecht war, sondern ey, morgen fahre ich halt wieder Fahrrad, das ist halt echt cool, ne? Ich bin halt so gerne auf dem Rad unterwegs, egal ob ich da jetzt einen 30er Schnitt auf Strava hochlade oder gar nichts. Das interessiert mich nicht, die Zahlen eigentlich, aber Rennradfahren ist halt für mich das absolut Geniale.
Schön.
Bei deiner Depression, bist du da auch in eine Behandlung gegangen? Hast du das alles mit dir selber ausgemacht oder Freundeskreis oder so?
Ich muss ehrlich zugeben, ich wollte mir das nie eingestehen, dass ich eine Depression habe. Ja. Habe das immer überspielt. Mich hat man nur als lustigen Typen irgendwie kennengelernt und so. Aber halt, wenn du dann alleine bist, dann hast du halt echt ein Problem irgendwie. Ne? Und es ist ja jetzt nach wie vor so, dass es nächtelang einfach nicht schlafen kann oder was, ne? Weil das Unterbewusstsein arbeitet ja und so. Ich war nicht in Behandlung, was sich aber jetzt als Fehler herausstellt. Also ich wäre wahrscheinlich gerne in Behandlung gegangen, würde das auch jedem empfehlen. Und vor allen Dingen wichtig ist auch, dass man das nicht überspielt, dass man es einfach zugibt, drüber redet, so, passt auf Leute, heute habe ich schlechte Laune, Punkt.
Hm. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du sogar ein Gravelbike. Wie ist denn das mit einem Gravelbike Offroad mit diesen ganzen Erschütterungen zu fahren?
Ja, ist natürlich erstmal Umstellung. Ich fahre natürlich Gucci. Wisst ihr, was Gucci ist?
Achso, Gucci Gravel?
Ja.
Gucci?
Ja. So, doch, das wissen wir.
Wie in der Toskana sozusagen.
Champagner Gravel.
Gucci Gravel. Habe ich noch nie gehört. Plötzlich hat mir ein Mädel hier aus Berlin mal gesagt, dass die Route, die sie geplant hat, Gucci ist. Okay.
Ist auch geil.
Wahrscheinlich fahre ich dann lieber Gucci Gravel, also mit wenig technischen Parts. Ne? Mhm. Und das ist einfach zu handeln. Ich habe ja auch nur keine Ahnung, 1,8 Bar im Reifen, was ja viel abfedert. Viel mehr sogar als auf der Straße mit den vollgepuppten Dingern.
Ja, ja, klar. Gut, das stimmt natürlich. Das ist ja dir dann wahrscheinlich auch total zugute gekommen, als in den letzten Jahren oder in den vergangenen Jahren die Leute eher auf den Trichter gekommen sind, dass jetzt weniger Reifendruck gar nicht langsamer bedeutet, sondern mehr Komfort auch Schnelligkeit bedeuten kann und dass der Rollwiderstand mit natürlich wissenschaftlichen Untersuchungen da sogar besser wird.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe doch angefangen mit, keine Ahnung, 12 Bar im Reifen drin und 22er Breite.
Ja, ja.
Jetzt fahre ich auf dem Rennrad sogar 30er und mit keine Ahnung, 4,5 Bar oder was. Ja. In Mallorca habe ich das ganz lange getestet, jetzt im März. Alles gut.
Ja, ja, genau. Ich bin auch total fasziniert davon, wie viel Komfort dann auch so ein richtiges, reinrassiges Rennrad bieten kann. Ne?
Genau, genau.
Ja, ist schon gut.
Es geht ja diese Geschichte bei dir immer weiter. Wann bist du denn auf den Trichter gekommen, dass längere Touren so eher dein Ding sind?
Naja, ich habe einfach gemerkt, wie dass ich halt Rennrad fahren mag und dann setze dir halt immer wieder neue Ziele. Du fährst mal 50 Kilometer, denkst du, okay, mache ich jetzt mal 100. Dann fährst du halt 100 und dann ist das auch schon wieder erledigt, abgehakt und du hast dich gut gefühlt dabei. Ne? Also jetzt fühle ich mich gerade wohl zwischen 200 und 300. Das muss
Nein.
irgendwie so eine Nummer sein. mein längstes war ja vom Fichtelberg zum Kap Arkona, das waren 620 Kilometer.
So in einem Rutsch.
In 19 Stunden ja. war ich da halt an der Ostsee und am Strand. mal schnell zum Baden ans Meer.
Genau, gibt's schönes Fischbrötchen essen.
Gibt es denn nur noch Irre hier auf dieser
und Erde? Da fühle ich mich halt wohl dabei. Es ist halt geil, wenn du so irgendwie mal so eine Grenze überschritten hast, meinetwegen 150, ja. 200 Kilometer, kannst du ewig fahren dann.
Ja, ja, das stimmt. Aber die Ernährung spielt da ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wie machst du das beim Fahrradfahren, wenn du jetzt im Endeffekt ja nur einhändig fahren kannst?
Ja, also ich sag mal so, der linke Arm, dadurch, dass der ja fixiert ist und ein Trizepskopf, man hat ja drei Köpfe hinten dran beim Trizeps und einer davon geht noch minimal, also ich kann minimal strecken. Mhm. Da kann ich mal kurz fixieren, wenn ich trinken muss oder mal ein Gel rausholen muss aus der Tasche, das geht schon, ne?
Ja.
Aber längere Zeit nicht. Also es muss schon alles dann auch, da muss ich vorausschauen fahren, dass da jetzt keine Bodenwelle kommt, kein Kies oder irgendwas. Und wo die Stelle gut ist, kann ich auch mal schnell nach hinten lang. Ne?
Ja, ja, klar. Und machst du deine Gels vorher schon auf und steckst sie dann in die Tasche? Weil so mir ist schon mal ein Gel quasi in den Bart reingerutscht so. Und das ist total scheiße. Das sehen die Leute jetzt nicht, aber du hast auch einen Bart.
Wollte ich gerade sagen, ich packe ja vorher nicht die Gels in die Tasche, sondern ich schmiere die mir in den Bart vorneweg. und dann habe ich so Möhren und Erbsen und so, alles finde ich alles vom Vorabend noch im Bad drin.
Ja, genau.
Nee, ich mache die gar nicht vorher auf. Also es gibt ja mittlerweile Gels, die haben so einen Schraubverschluss, den kannst du mit Zähne aufmachen und wieder zumachen. Ja. Weil mir ist auch schon mal so ein Ding im Bad gelaufen und das war dann wie ein Brett.
Ja, das war schrecklich. Wirklich ganz schlimm. Da waren irgendwie 40 Grad draußen, das ist innerhalb von kürzester Zeit komplett hart geworden.
Ja, genau. Und die Bienen haben das auch gemacht, das Gel. Ja, die waren da alle bei mir.
Von der Firma Squeezy gibt es auch so einen Suspenser, da passen irgendwie 4 oder 5 Gels rein. Ne?
Jawohl, das ist genau. Super. Und vor allen Dingen Squeezy, weil du das gerade sagst, die haben eine Geschmacksrichtung Bier.
Bier. Quatsch.
Ohne Scheiß.
Das habe ich ja noch nicht gesehen.
Doch, ich hatte damals Bier und Tomate. Gab es sogar.
Ja, stimmt. Tomate habe ich mal probiert und das ist, als ob du irgendwie so Nudeln mit Tomatensauce dir da reintust.
Aber Bier?
Muss man
Bier,
wollen.
Genau. Bier. Das ist ja, ich weiß jetzt schon, was passiert nach der Sendung.
Das ist
was
doch cool.
Was der Gerz macht irgendwie. Aber nochmal zurück auf dein erstes Rad.
Ja.
Da musste ja viel angepasst werden. Hattest du da Know-how oder dir erarbeitet oder wie muss man sich das vorstellen?
Na, ich habe natürlich erstmal ein bisschen recherchiert, ne, im Internet geguckt, was gibt's denn so für Menschen da draußen, die vielleicht dasselbe Handicap haben und mit dem bin ich in Kontakt getreten. Und da gab's einen, der hat mir dann Bilder geschickt von seinem Umbau und das hat mir nicht so zugesagt und da habe ich mir selber was überlegt, ne, mit, wie gesagt, diesen kleinen Drehteilen und so, die ich dann da eingebaut habe.
Okay.
Know-how war das überhaupt nicht, also.
Also learning by doing und
genau.
Dann wird es auch immer wieder besser. Wie viele Rennräder hattest denn du so in der Zeit, die du umbauen musstest?
Das ist jetzt aktuell angefangen habe ich mit einem. Ja. Der Trend geht ja zum Viert- und Fünftrad.
Na klar.
Mittlerweile, die sind alle umgebaut und hängen halt an der Wand rum. Das eine ist für bergauf, das andere für flach und für Schlechtwetter eins und für Winter.
Ja.
Wobei Winter darf ich nicht mehr draußen fahren, seit ich Long Covid habe. Was da noch dazu kommt.
Okay, erklär mal, wie geht's dir da?
Und? Naja, ich habe seit 2021 habe ich ja infiziert und danach habe ich gemerkt beim Training einfach, dass mein Puls viel zu hoch ist.
Ja.
Hat mich ein bisschen schutzig gemacht, habe aber nicht weiter trainiert, sondern habe das mal checken lassen. Ne? War dann in so einer Spezialklinik und die haben festgestellt, dass der Herzmuskel angegriffen ist, also das Gewebe. Das Herzgewebe hat's angegriffen, Gewebe, und die Arterien und so. Also seitdem habe ich natürlich eine Limitation. Also ich darf nicht höher als 160 Puls gehen und die Temperaturen außen müssen entsprechend warm sein, damit ich draußen trainieren darf. Wegen der Durchblutungsstörung jetzt.
Ne? Ah, okay, wegen der Durchblutung.
Dann habe ich so Müdigkeitsattacken, Schwäche, Konzentrationsschwierigkeiten, das typische Long-Covid-Gedöns halt. Ne? Da muss ich dann einfach schon mal spontan entscheiden, mache ich jetzt mit oder mache ich nicht mit. Oder
okay, aber das ist dann auch relativ schwierig, wenn du, sage ich mal, für eine Veranstaltung gebucht bist oder sowas. Sollst du da reden oder sollst da mitfahren? Wie handelst du das?
Naja, ich gehe immer so ran an die Veranstaltung, dass ich mit dem Veranstalter klären kann, dass ich spontan zu- und absagen kann. Ja. Ja, und das ist, kommt selten vor, sage ich mal, weil da wahrscheinlich der Kopf ein bisschen suggeriert, ey, cool Veranstaltung, wir blenden jetzt Long-Covid aus. Ne?
Ja, super.
Das ist, denke ich schon, dass da psychisch da einiges geht, ne?
Wahnsinn. Aber das haben wir ja schon letzte Woche von Anke gelernt, irgendwie. Der Körper entscheidet und man darf ihn nicht zu zwingen, ne?
Genau,
ja.
Genau.
Ja, das stimmt. Du hast dieses Be Bold, also sei mutig. Im Radsportkontext wäre es vielleicht eher reiß dich zusammen oder wie Udo Böll zu Ulle gesagt hat, quäl dich, du Sau. Das sieht man bei Social Media, das hast du auch tätowiert. Was bedeutet das für dich und wofür steht das?
Be Bold ist praktisch so eine Message. Also das ist so, sei stark, zeig dich, mach dich sichtbar, sei die Kerze auf dem Kuchen oder whatever, wie, was man damit halt verbinden will. Ne? Das ist so für mich so die Message ever. Ja.
Hast du eigentlich Angst vor Stürzen, weil du so ein schlimmes Erlebnis hattest? Also da ist ja immer eine Angst und die muss doch immer da sein, oder?
Ja, die Angst ist natürlich immer dabei. Natürlich in Abfahrten, ich bin kein Kamikaze, ich fahre da nicht runter wie ein Kaputter. Ne? Also ich verliere Zeiten, zum Beispiel beim Ötztaler Radmarathon in den Alpen. Ne? Wenn ich da fahre, verliere ich nicht die Zeit am Berg hoch, sondern bergab. Da überholen mich alle, weil ich echt schön konstant runterfahre, ne? und kontrolliert vor allem. Die Angst fährt immer mit. Was ist denn, wenn ich stürze oder ich breche mir meinen rechten Arm? Dann muss mich meine Frau füttern, vielleicht mit irgendwelchen Sachen, die ich gar nicht mag. Das ist blöd.
Ja, das stimmt.
Wobei bei ihr kommt es selten vor, dass ich Sachen nicht mag. Da bin ich eigentlich gut. Ich denke,
hast du Glück gehabt, ja.
Womit verdienst du deine Brötchen eigentlich?
Ich bin Mediengestalter in einem großen Industrieunternehmen. Mhm. Und ja, das habe ich gelernt. Nach dem Unfall damals musste ich ja umlernen. Da war ich ja LKW-Fahrer, konnte es nicht mehr machen und musste umlernen zum Mediengestalter. Und das mache ich da jetzt, genau.
Ja. Und wie reagiert so deine Familie drauf, wenn du sagst, so, ey, ich fahre mal Fischbrötchen essen an die Küste und bin in 24 Stunden wieder da?
Ja, die Familie, die steht hinter mir, glaube ich schon. Die Frau, ich muss ja das hoch anrechnen. Ich meine, wir haben zwei Kids und sie muss halt dann alleine alles handeln. Aber sie weiß auch, was das mit mir macht, wozu ich das mache und wozu ich es brauche. Ne? Ja. Sie sagt da von sich aus schon mal, hier, komm, fahr mal eine Stunde Rad jetzt. Du nervst gerade.
Das ist so. Das ist auch ein Zeichen. Aber du hast ja auch eine Mission. Menschen empowern, sie ermutigen. Wie machst du das? Wie sieht da deine Arbeit aus?
Ja, in erster Linie ist es meine Sichtbarkeit. Die ist natürlich sehr wichtig. Ne? Und das sind solche Sachen wie mit euch jetzt zum Beispiel sehr wichtig, dass die Leute auf mich aufmerksam werden und die mich praktisch kontaktieren können. Ich kann ja die Leute nicht erreichen, die jetzt betroffen sind, sage ich mal so. Ne? Ich weiß ja gar nicht, wer betroffen ist. Also die müssen dann praktisch schon irgendwie auf mich aufmerksam werden. Dann kann ich natürlich beraten und motivieren und mitnehmen, ne? Abholen.
Wie kann man dich denn erreichen?
Hauptsächlich über Social Media, Instagram, Facebook. Da bin ich natürlich überall dabei mit Jan Wiedemann Paracycling, wenn ihr das eingibt. Ne?
Wie läuft das dann? Also das ist ja, Social Media ist ja im Endeffekt auch ein Fulltime-Job. Ne? Und wenn da am Tag irgendwie 20 Leute schreiben, dann musst du ja auch extrem viel Zeit nehmen.
Ja, bei mir ist es noch nicht so dramatisch. Ich bin jetzt nicht so der klassische Influencer, ne? Der da jetzt irgendwie alles Mögliche da filmt und rund um die Uhr da im Social Media hängt. Ich habe auch nur knapp 3000 Follower, aber echte halt. Ne? Ich sammle die auch nicht ein wie kaputt. Ich will das gar nicht, sondern ich möchte wirklich echte Follower haben, die mir folgen, weil sie das mögen. Ja, ne? Weil sie halt dahinter stehen auch. Genau. Also das ist jetzt bei mir gar nicht so der Fokus.
Hast du so eine Geschichte, die jetzt gerade passiert ist, wie du Menschen helfen konntest, indem du mit dem in Austausch gegangen bist?
Ja, natürlich. Mich hat jemand angeschrieben, der jetzt auch zum Radsport gekommen ist durch mich.
Cool.
Und auch eine Armlähmung hat und so weiter. Und dann trifft man sich natürlich auch mal bei der einen oder anderen Veranstaltung und fährt zusammen. Ne? Und dann kriege ich immer wieder Zuschriften, dass sie dankbar sind, dass sie mich jetzt kennen und ich sie zum Sport gebracht habe.
Ja, super.
Du bist ja auch bei der MSR, bei der Mecklenburger Seenrunde mitgefahren. Wann war denn da das erste Mal?
Oh, das war natürlich durch Corona unterbrochen. Also ich glaube, wir waren 2017 oder 16 schon das erste Mal dabei. Also bei mir wird es das 7. Mal dieses Jahr.
Ja.
Genau. Da bin ich ja auch, das ist ja wie meine Family praktisch, ne?
Ja, der Detlef, der Chef vom Ganzen, der hat uns nämlich so von dir vorgeschwärmt. So sind wir erst auf dich aufmerksam geworden. Wie seid ihr beide zusammengekommen?
Also wir haben uns schon öfter mal auf der MSR so ein bisschen, haben ein bisschen gequatscht und so. Und dann bin ich mal zu ihm hin und sage, Detlef, das ist so cool hier mit den ganzen Menschen, die hier alle zusammenkommen. Lass uns doch mal was zusammen starten. Und da meinte Detlef, okay, gib mir ein paar Minuten. Und dann haben wir das ins Leben gerufen. Inklusionsbotschafter für die Mecklenburger Seenrunde praktisch hauptsächlich.
Ja, erklär mal, wie deine Arbeit dann da aussieht.
Also in erster Linie so, dass wir gucken praktisch bei der MSR, fahren ja auch genug Leute mit Beeinträchtigungen. Ja, ich sage immer ungern das Wort Behinderung, aber Beeinträchtigung trifft es ja eher. Und man weiß aber gar nicht, wer ist denn da dabei? Wo kommen denn die her? Was haben die denn für Bedürfnisse und so weiter? Ne? Und seit aber da ein Inklusionsbotschafter, sag ich mal, installiert ist, kriegt man auch Zuschriften und Leute kommen auf mich zu und fragen, wie können wir das denn uns vorstellen bei der MSR? Was gibt's denn da für Möglichkeiten? Ich habe meinetwegen einen Rollstuhl. Und ja, so, super, ne? Ja. Dann stimmen wir uns ab mit Detlef von hin und her, dann guckt Detlef halt auch mit Unterkunft, ne, und so eine Sachen, das muss ja alles barrierefrei sein.
Ja, klar.
Und das ist halt auch so ein Thema, weil so andere Veranstalter so wegschieben, ne, das kriegt er ja bestimmt auch mit.
Ja, aber es ist ja total wichtig, dass dann an dieser Position jemand ist, der diese ganzen Sachen erlebt, vielleicht selber erlebt hat, um da passend drauf reagieren und koordinieren zu können.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist so voll dabei praktisch, ne? Und ich hätte damals die Chance gehabt, 2013 war das, in dem Kader der deutschen Nationalmannschaft zu gehen, ne? In dem Parasport, Behindertenradsport. Habe ich aber abgewählt, weil ich wollte nicht parallel mit behinderten Menschen trainieren mich messen, sondern ich wollte ja Inklusion leben. Ich wollte praktisch im Breitensport aktiv sein. Und das ist ja genau da, bei solchen Großveranstaltungen wie die Mecklenburger Seenrunde, ist das ja ein Riesenpunkt. Da kommen ja so viele Menschen zusammen, genau. Und ich habe da auch einen Stand dort diesmal und letztes Jahr auch schon, wo man mich praktisch auch ansprechen kann auf dem Platz dort, auf dem Sattelfest. Ne? Und da kommen wir ins Gespräch und tauschen uns aus und die Community wird immer größer. Das ist unglaublich.
Ja, dann sehen wir uns.
Schön. Stadtzeit?
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 Ach, du fährst nicht mit.
Ja. Genau, er macht
die Startzeit.
Er macht Fotos.
Ich mache Fotos. Okay. Ich bin der Pressemann mal wieder. Startzeit, ja, okay. Jetzt hast du auch dein eigenes Event in Thüringen und es ist schon bald. Erzähl mal.
Ja. Wir haben natürlich gedacht, ich mit ein paar Kumpels zusammen, wir müssen mal die Leute nach Thüringen holen. Wir fahren hier immer zu irgendwie in die Alpen rum und sonst wo, aber ist doch Käse. Wir haben doch hier die Topografie bei uns auch, ne? Und das Event findet Ende Juni statt, vom 26. bis 28. Juni und heißt RDCR Extrem End Stallschwein. RDCR ist die Abkürzung von Radcore. Das ist unser Community, unser Club, Radcore. Ne? Extrem deswegen, weil man kann sich da ganz schön extrem wehtun, muss aber nicht. Ja, das sind zwei Tage. Am Samstag ist der Extrem, der besteht aus drei unterschiedlichen Runden, die man fahren kann. Und nach jeder Runde ist man dann wieder am Buffet im Hotel oder an dem Ort, wo es halt im Endeffekt startet. Und da kann man sich dann überlegen, ob man am Buffet einfach sitzen bleibt und da ein bisschen Quatsch mit den anderen alle oder noch eine nächste Schleife fährt. Ja, und dann, wenn man von der wieder da ist, fährt man halt die dritte noch. Und so kann man sich hoch addieren auf 333 Kilometer mit 6400 Höhenmetern. Aber alles in einem Durchmesser von 30 Kilometer nur spielt sich das Ganze ab. Also okay. Man hat nie den Gedanken, oh fuck, ich muss jetzt noch 150 Kilometer ins Ziel kommen, irgendwie, wie es halt ist, woanders, ne? Nee, hier bist du schnell wieder zurück am Start- und Zielpunkt und hast die Community da, lecker essen, kulinarische Highlights.
Thüringer Klöße.
Zum Beispiel, Thüringer Klöße. Dann gibt's auch die Bratwurst, die berühmte Thüringer. Und wenn ihr dann noch nicht total im Eimer seid, am Samstag könnt ihr euch am Sonntag nochmal die Beine brechen bei unserem Stallschwein.
Was ist das Stallschwein?
Da gibt es zufällig in der Nähe
ganz zufällig
eine steilste Straße Deutschlands. Also da tun sich ja mehr irgendwie den Titel zuweisen. Ja. Bei uns gibt es halt eine steilste Straße, die ist wohl irgendwie offiziell so vermessen worden auch. Ne? Und die hat, um die Eckdaten mal kurz zu nennen, die ist 900 Meter lang. Klingt erstmal nicht so dramatisch. Hat aber 150 Höhenmeter auf 900 Meter. Ja, und in der Spitze 27%.
Das klingt ja lecker.
Unangenehm.
Und dann machen wir ein Ausscheidungsfahren. Da können dann immer vier Leute gegeneinander fahren. Und wenn du halt der Beste bist, musst du halt da nochmal hoch.
Super.
Die Belohnung. Zufällig haben wir auch ein Klappfahrrad da. Also da kann man sich dann auch damit mal probieren.
Sehr großartig. Und kann man sich noch anmelden bei der Veranstaltung?
Ja, na klar. www.rdcr.eu heißt die Website. Der Stallschein kostet nichts, da kann jeder einfach so kommen und die Veranstaltung kostet natürlich was, weil wir haben ja aber Unkosten und Personal und Helfer und alles da. Ne?
Ja, das Essen muss ja auch bezahlt werden.
Natürlich.
Und man kann das absolut empfehlen, in Thüringen mal Fahrrad zu fahren. Ich besuche da nämlich regelmäßig einen Kumpel und immer wenn ich mit Auto hinfahren muss, dann denke ich mir so, am liebsten wäre ich ja mit Fahrrad gefahren. Und
ja, macht genau. Einfach
echt Spaß, da Fahrrad zu fahren.
Ja, schön.
Hast du noch andere Sachen, die in der Zukunft bei dir passieren werden?
Oh, in der Zukunft, was wird passieren? Naja, ich bin auf einem guten Weg mit Be Bold, also mit meinem Brand, sag ich mal so. Naja, Brand kann man es nicht nennen, es ist ja praktisch eine Redewendung. Ne? Also das ist jetzt nicht geschützt oder irgendwas, aber ich bin da hier und da eingeladen zu auch verschiedenen TV-Auftritte und Podcasts und kann mich überall zeigen und präsentieren. Ne? Das ist wichtig. Ja. Das wird auch in Zukunft etwas zunehmen. Ansonsten stehen wieder einige sportliche Events noch an dieses Jahr, wo ich dabei sein will. Auch die European Peace Ride zum Beispiel oder Gravelrennen auch wiederum im Harz. Nee, der Harz ist schon vorbei, also in der Heide bei Torgau und auch im Rennsteig bei uns. Ne? Naja, man hat eigentlich jedes Wochenende was zu tun. Das geht aber auch nicht. Man muss ja ein bisschen Rasenmähen auch noch.
Ja, das stimmt wohl. Und hast du noch einen Fahrradurlaub geplant oder ist sowas bei dir gar nicht mehr drin?
Ja, das ist immer im März. Da sind wir ja in Mallorca, immer für 10 Tage.
Ah, ja, sehr gut.
Da fahren wir immer einen 10er-Block mit 1200 Kilometer sowas.
Klingt schlecht. Fantastisch. Da ist jemand aktiv.
Ja, Fahrradfahren ist eine absolut tolle Sache und wenn das dann andere Leute noch mitnimmt und vielleicht inspiriert, mehr zu machen, großartig. Dankeschön, Jan, für deine Zeit und weiterhin viel, viel, viel Erfolg.
Ich danke euch.
Ganz genau.
Ciao, ciao.
Wirklich wunderschön, wie Menschen sich selber motivieren können, aus einer Depression sogar rauskommen, aus einem riesigen Loch, wo man wirklich sehr leicht drinne verschwinden kann. Und das Ganze über Sport, in dem Fall sogar Fahrradfahren, unser beider Lieblingssport.
Ja, das sind auch für mich Vorbilder. Und jedes Mal, wenn es mir schlecht geht, denke ich, ey, Alter, dir geht's eigentlich so gut.
Natürlich.
Das finde ich großartig. So eine Projekte, so ein Engagement, Inklusionsbotschafter, gibt's viel zu wenig. Hammer.
Und vor allem Jan ist ja wirklich fit wie ein Turnschuh. Das ist so krass.
Irre. Hey,
wahnsinnig durchtrainiert. Da können wir uns alle noch eine Scheibe von abschneiden. In unseren Shownotes verlinken wir auch nochmal die Seite von Jan und vor allem von seiner Veranstaltung, die ja bald ist. Mal schlanke 100 Kilometer oder wenn ihr wollt nochmal 100 mehr oder wenn ihr wollt nochmal 100 mehr, sodass es 333 Kilometer werden. Es klingt wirklich ganz nett. Also vielleicht sollten wir uns beide da anmelden.
Vergiss es.
Warum nicht? Du kannst ja auch 100 Kilometer fahren.
Und ach so, dann, dieses, ja genau, das war ja nur ein 30er Radius.
Dann sitzt du im Biergarten und ich komme dann immer wieder dazu, trinke ein Bier mit und dann fahre ich nochmal 100 Kilometer und trinke nochmal ein Bier mit. Ist doch super. Ich finde das Veranstaltungskonzept extrem gut durchdacht.
Ja, das stimmt. Das Konzept hat was.
Also wir sagen Tschüssi, bis nächste Woche Freitag. Euer Bikers Paradise Podcast. Sagt all euren Freunden und Freundinnen Bescheid, dass es uns gibt.
Nicht die Glocke vergessen und Likes sind die heiße Währung. Der heiße Scheiß.
Wir sagen Dankeschön. Bis bald. Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.